Es ist Witzwoch, ihr Ganoven. Ich freue mich. Ich habe ja mal erzählt, es gibt so Tage, an denen man sich wirklich aufraffen muss, um das Mikrofon anzuschmeißen. Aber heute habe ich Bock. Und das liegt zum einen an einem wirklich ereignisreichen Wochenende mit einem Spielbesuch bei unserer Hassliebe, dem KFC Uerdingen. Einem Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, was diesen Titel, würde ich sagen, jetzt ja dieses Jahr wirklich verdient hat. Und einem wirklich gelungenen Wochenendabschluss in Polen. Und zum anderen liegt es natürlich auch an dem Prinz Polo am anderen Ende dieser Leitung. Ich begrüße meinen Gesprächspartner, der hoffentlich ähnlich gut gelaunt aus diesem knallvollen Fußballwochenende in die Woche gestartet ist. Dzień dobry, Schlü.
Tim, dzień dobry. Ich grüße dich. Was ist Prinz Polo eigentlich? Was ist eigentlich aus Prinz Polo geworden? Das ist ja, wenn du mich jetzt schon hier so einleitest. Also erstmal, bevor man denkt, das ist hier eine Bezugnahme zur vorherigen Folge und ich hätte mir jetzt irgendwie so einen gammeligen Polo gekauft. Das ist nicht der Fall.
Polo statt Tesla. Ja. Das wäre jetzt auch sehr hart, wenn die Leute letzte Woche gehofft haben, dass du jetzt auf einen Tesla umsteigst und du kommst jetzt mit einem Polo um die Ecke. Aber ein Diesel.
Das ist nicht der Fall. Status quo hat sich dahingehend erstmal nicht geändert. Aber Prinz Polo. Prinz Polo ist ein Schokoriegel, den es ja eigentlich nur in Polen gibt. Aber den gibt's jetzt auch irgendwie seit geraumer Zeit, wenn du irgendwie zu Rewe oder zum Edeka gehst. Was soll das?
Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Ich kenne das jetzt nur von dir. Es ist kein Schokoriegel, es ist einfach knochentrocken, absolut staubig. Ich weiß nicht, warum du mir das empfohlen hast.
Ey, was? Also, kannst du jetzt nicht so über Prinz Polo reden? Was soll das?
Prinz Polo, ey. Ich hab auch erst gedacht, das ist irgendwie so eine Billo-Prinzenrolle. Irgendwie so in die Richtung hatte ich gedacht. Hab mir darauf, ey, was eine Scheiße. Also, du hast natürlich absolut recht. Es ist schade, also es ist immer ganz cool, wenn man in Ländern unterwegs ist und es dort so eigene ja Fressalien gibt. Also man versucht ja immer möglichst breit Sachen aufzusaugen, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ne? Also man redet immer davon, die Kultur irgendwo aufzusaugen. Und ein so ein Ding ist ja auch eine Art Süßigkeitenkultur, so eine Fresskultur. Die ist ja auch überall anders. Und Süßigkeitenkultur gerade so in Polen ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Also ich glaube, die haben da einige Sachen, die relativ geil sind. Vor allem einfach sehr zuckerlastig. Aber es ist wirklich schade, dass man sowas ja mittlerweile auch im gut sortierten Real bekommt. Ne? Da ist ja mittlerweile auch überall so ein Russland-Regal, ein Polen-Regal, ein Asien-Regal. Und da kriegst du ja eigentlich alles, was ansatzweise geil ist, auch in Deutschland. Und das macht es dann schon irgendwie ein bisschen kaputt, weil du hast halt einfach keinen Erfahrungsvorsprung mehr vor Leuten, die nicht reisen.
Ja, das stimmt. Also dem Prinz Polo wird so ein bisschen seine Besonderheit genommen, auch wenn du ihn hier gerade öffentlich angreifst. Also das ist definitiv Prinz Polo-Lästerung.
Also ich definitiv hofierst du hier Prinz Polo viel zu hoch. Ich glaube nicht, dass das hier bei unserer Hörerschaft ein Ding ist, Prinz Polo in Polen sich reinzuziehen.
Ja, Tim, du hast aber auch nicht geglaubt, dass es ein Ding ist, dass an Raststätten abgemeldete Autos stehen. Und da wurden wir ja mal alles Bessere belehrt, oder?
Ja, okay. Da muss ich ein Stück weit zugeben. Ich bin zwar nicht davon überzeugt, dass alle diese unzähligen Fotos, die uns geschickt worden sind, wirklich an Autobahnen aufgenommen worden sind, sondern ich glaube, der ein oder andere hat auch in seiner Nebenstraße noch irgendwie den alten Käfer, der da seit 3 Wochen rumsteht, fotografiert.
Wer willst jetzt, unserer Hörerschaft hier Betrug vorwerfen? Oder möchtest du denen vorwerfen, dass die dir explizit eins auswischen wollten, Tim?
Naja, du machst schon mal immer sehr, sehr mobil, was sowas angeht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und bei den ein oder anderen Auto war ich mir auch nicht sicher, ob da nicht der Besitzer noch zurückkommt und sondern nur kurz auf dem Klo ist.
Ja, hat das Nummernschild mit zum Scheißen genommen, oder was?
Ja, ich gebe zu, das Ding geht an dich. Aber wir können direkt die nächste Runde machen. Also, ich bin gespannt, ob Prinz Polo ein Ding ist. Ich will Prinz Polo Fotos haben. Und da werden wir mal sehen, ey.
Wer unseren Podcast kennt, der weiß ja so, für Tim ist es das Schlimmste, wenn er nicht recht hat. Und da kommen wir noch später drauf zu sprechen, auf unsere kleine Polentour. Und Tim hat, es war schon eine ganz komische Stimmung. Tim hatte nichts zu trinken dabei im Auto. Er ist einfach durchgefahren. Er ist bis Polen durchgefahren, weil ich habe gesagt, Tim, Alter, ich muss schon wieder, ich muss mal so langsam. Es wurde nicht angehalten, einfach damit ich meine Bestätigung nicht bekomme, dass da wieder ein abgemeldetes Auto steht.
Jetzt geht's aber in Verleumdung hier über. Also das ist, da müssen wir mal ein bisschen weiter ausholen, denn wir waren beide spät dran. ja, was darin begründet war, dass wir uns noch Tickets online klären wollten, was nicht so ganz geklappt hat, wo du auch eine gewisse Teilschuld hattest und wir dementsprechend sehr spät dran waren. Also ich musste durchfahren von Lippstadt nach Polen quasi. Also wir hatten gar nicht die Möglichkeit, da noch groß irgendwelche Rastplätze abzuklappern, ob da Autos rumstehen.
Ja, stehen.
Zum anderen habe ich nie was zu trinken bei, weil es mir immer den Euro mehr wert ist, die Getränke kalt an der Tanke mir zu holen. Und dementsprechend habe ich nie irgendwie, so wie du das immer hast, einen 1,5 Liter Zerro mit, die spätestens ab Braunschweig komplett durchgeweicht und warm ist. Also das Prinzip habe ich noch nie verstanden.
Da muss ich aber auch wirklich eingestehen, das ist wirklich das, was ich mache, ist schwachsinnig. Ich nehme echt immer es ist Blödsinn. Ich nehme immer so einen 1,5 Liter Bottich mit. Was sind das eigentlich in diesen Baumärkten? Da gibt's immer so 3,001 Liter, diese Riesendinger, weißt du? Wer trinkt sowas? Aber ich nehme auf jeden Fall immer so einen 1,5 Liter Bottich mit. Und wie gesagt, spätestens in Peine schmeckt das wie Hühnersuppe. Nur
das halt. Ja, das ist so. Und deshalb, das Prinzip verstehe ich nie. Also ich nehme im krassesten Fall habe ich zwei Dosen dabei, die dann noch kühlschrankkalt unterwegs sind. Und vielleicht ist die zweite auch noch kalt, wenn ich sie öffne. Aber ich weiß, nach 4-5 Stunden im Auto, man fährt ja auch nicht bei 5 Grad Temperatur im Auto, sondern man macht sich dann ja auch muckelig warm. Gerade wenn es draußen anfängt zu schneien. Das war jetzt auch wieder der Fall am Sonntag.
Ja, völlig aus dem
macht
Nichts.
Was war aus dem Nichts?
Wir standen ja in Schneemassen. Also ich dachte, ja, ich dachte kurzzeitig, ich wäre in Bischofshofen, ey.
Hammer, das war echt der Wintereinbruch während der Tour auf einmal, ne? Da habe ich auch nicht mitgerechnet. Irgendwie, also da war ich nicht drauf vorbereitet, dass wir so krass da in eine andere Jahreszeit fahren. Nee, aber dementsprechend Getränkethema, das war ist absolut unpassend, mir das vorzuwerfen, dass das jetzt der Grund war für oder dass ich das als Alibi genutzt hätte, um nicht abzufahren, weil.
Aber dass ein Getränk kalt ist, das ist so unfassbar wichtig. Gibt's eigentlich so eine, das könnte jetzt auch so eine Werbung sein, ne, so ein Übergang. Billige Kühlschränke 24, Autokühlschränke. Da muss man doch was machen, oder?
Da müssen wir was machen. Ja, das stimmt. Da haben wir wieder drüber geredet, dass man einfach mal dieses Projekt sich einen Autokühlschrank anschaffen muss, einfach mal, das muss man jetzt mal angehen. Also gerade bei so längeren Touren, es spart ja auch Zeit, wenn man nicht noch irgendwo, und vor allem Geld, wenn man nicht irgendwo noch zur Tanke fahren muss. Und es gab schon so viele Touren, wo man sich gedacht hätte, boah, jetzt ein Kühlschrank im Kofferraum oder irgendwo, das wäre so geil und man macht es irgendwie nie. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie teuer solche Dinger sind.
Ich habe auch gar keine Ahnung, aber ich finde, das hat auch so ein bisschen Stil, so wenn du von den Bullen hochgenommen bist, was ist das denn? Das ist mein Kühlschrank, Alter, so weißt du? Das ist mein Autokühlschrank, bist du doof oder was? Ich glaube, es wird Zeit für einen Autokühlschrank. Nutzen das schon einige?
Ja, das ist auch ein schöner Call to Action, ne? Empfehlt uns mal eure Autokühlschränke. Oder allgemein, wie handhabt ihr das Thema kalte Getränke auf einer Tour? Das ist echt ein Ding. Das ist wirklich ein Ding.
Ich glaube, so Wassertrinker, bei Wassertrinkern ist das ja so egal. So Wassertrinker trinken ihr Wasser kalt, ganz kalt, aber auch so, wenn das schon so ein bisschen angewärmt ist. Weil man trinkt dann einfach, um sich so Flüssigkeit zuzuführen. Das ist ja generell schon mal Quatsch. Ich glaube, das ist so.
Ja, das ist. Ich bin Genusstrinker. Also bei mir geht auch Temperatur weit vor Kohlensäuregehalt.
Ja, ja. Also ja, definitiv, definitiv. Ja, und so Biertrinker, es sind ja auch viele Biertrinker unterwegs. Das Bier muss ja auch kalt sein. Das ist ja völlig asozial, so ein warmes Bier zu trinken.
Stimmt, gerade die komplett Suffis, die haben ja dann auch einen Zug drauf. Der hält ja, da halte ich mit meinem Monsterkonsum ja nicht ansatzweise mit, von daher.
Also da müsste
das Problem ja noch akuter sein. Also es muss ein akutes Problem sein, Getränketemperaturen bei Touren.
Ja,
das muss ist für alle relevant sein.
Es muss auch optimiert werden. Wir müssen da mal eine einheitliche Lösung finden, wie wir das machen. Weil wir stopfen doch Aral und Co., die scheinen einfach nur rein. Das ist vermeidbar, oder?
Voll.
Absolut vermeidbar, ja. Ey. Scheiße.
Das ist schon der zweite Call to Action. Also Thema Getränke und Prinz Polo Gate. Zwei Rückmeldungen, die wir jetzt schon erwünschen. Nach nur 10 Minuten dieser Folge 11, mein lieber Mann.
Es ist wieder ganz schön. Was wollte ich sagen? Es ist wieder ganz schön.
Es ist wieder richtig schön.
Es ist so schön. Es ist aber auch unsere Zeit, Tim. Es ist unsere Zeit. Es ist 23.08 Uhr, es ist Montag. Es passt alles zusammen. Das Setting ist ein bisschen kalt. Also mir ist arschkalt. Ich sitze in meinem Keller. Ich muss 225 Euro Strom nachzahlen. Ich mache mir auch keine Heizung hier rein. Das fuckt mich
ein bisschen. Bei mir geht's ja gar nicht erst. Bei mir ich habe vor 10 Tagen hier angerufen, bei mir geht gar keine Heizung. Ich sitze zwar nicht in einem Keller, sondern hier ganz normal in meinem Arbeitszimmer, aber Heizung habe ich auch nicht. Also
ja, ich glaube, dann
ein Vibe, der hier heute durch diese Sendung strömt. Ich glaube sogar, dass wir fast vor genau 2 Jahren zum ersten Mal aufgenommen haben und teilweise gibt's hier gerade so Erstfolgen-Vibes, habe ich das Gefühl. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, ey.
Danke müssen wir erstmal sagen. Also das wissen wir auf jeden Fall, dass wir einmal Danke sagen müssen. Und zwar...
Ja, das ist jetzt übrigens das Gegenteil von einem Erstfolgen-Vibe. Also
ja, das ging nämlich richtig rund. Also es gab ja auf der Football Was My First Love-Seite in der Woche ein Gewinnspiel, wo man wie bei der WDR-Lokalzeit Tassen gewinnen konnte. Und
Das ist richtig, richtig kultig, muss ich sagen. Tassen gewinnen ist
mega kultig, oder?
Genial.
Absolut geil. Das
ist super kultig. Also kann man nichts Kultigeres vorstellen.
Absolut. Das sind die absoluten Football Was My First Love-Kult-Tassen. Und dazu musste man wie in so einem Freundebuch so ein paar Sachen ausfüllen. Was ist der Lieblingsground? Was war die beste Fanszene in diesem Jahr? Bla 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 bla. Ein freies Feld war unter anderem der beste Fußball-Podcast. Und da war es doch für uns relativ erstaunlich, wie viele unser Format ausgewählt haben. Und dann ging das so los und dann habe ich Tim immer Screenshot gemacht, hab rüber geschickt, guck mal, er hat uns auch gewählt, und dann kam von Tim, hier, guck mal, er auch. Ja, und dann irgendwann so nach dem 30. der mitgemacht hat, war er so, guck mal, er hat uns nicht gewählt. Weil einfach so viele Leute da für uns gevotet haben, in Anführungsstrichen. Ja, mega geil. Danke. Also das hat uns echt gefreut, oder? Also mich hat das wirklich gefreut.
Voll, absolut. Ja, also dass wir hier eine gewisse Community in 2 Jahren Podcast aufgebaut haben, die sich freuen, hier Witzwoch zu hören. Das haben wir ja schon in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren, muss man jetzt schon sagen, mitbekommen. Aber dass wirklich so viele sich da ja motiviert gefühlt haben, uns einzutragen, hat uns wirklich sehr gefreut. Und deshalb danke an alle, die da uns verlinkt haben, die uns ernannt haben zum besten Podcast. Wir fühlen uns sehr geehrt.
Ja, wir fühlen uns gebauchpinselt. Sollen wir mit den aktuellen Themen anfangen? Sollen wir direkt mit dem Thema anfangen, was auch so die normalen Fußballfans die ganze Woche befasst hat?
Was hat denn die normalen? Das Topspiel meinst du?
Ja, so die Schiri-Entscheidung, ne, von dem Zweier.
Und wir müssen ja auch dazu sagen, dass wir auch an ganz gute Karten gekommen sind.
Ja, es gab ja da ein paar Sonderbedingungen und wir hatten Karten auf der Westtribüne, ne?
Auf der Westtribüne, ich glaube, Reihe 15 oder so, also schon sehr, Reihe 15 klingt jetzt für manche sehr weit oben, ne? Aber das ist ja echt fast am Spielfeld. Also das war wirklich, ja, so Höhe, Strafraum auf der Südseite, Reihe 15. Also wenn ich mir irgendeinen Platz im Stadion aussuchen könnte, dann wäre schon recht nah bei den Plätzen, wo wir da jetzt am Samstag gesessen haben, würde ich sagen.
Also wo du so als alter Mensch dann sitzt und das Spiel,
ja,
so ein bisschen rumpelst.
Ja, diesen Gedanken hatte ich schon ein paar Mal. Wenn das nicht so exorbitant teuer wäre im Normalfall, dann hätte ich das, glaube ich, schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt wird es Zeit für eine Sitzplatzdauerkarte. Weil das ist schon noch so, ja, das ist ja schon noch so, dass da schon noch Fans sitzen, also Leute, die wirklich mitfiebern, die teilweise sogar mehr mitfiebern, als es auf der Süd der Fall ist, weil die Leute das Spiel einfach viel besser gucken können. Und man hat schon noch so sein Heimtor, weißt du, man ist jetzt nicht Höhe Mittellinie, wo das, was irrelevant ist, also das, was so im Mittelfeld passiert, wo man das gut sieht, sondern man ist ja wirklich an einem Strafraum richtig nah dran. Also da, was in der Hälfte passiert und genau in der Hälfte vor der Südtribüne, das sieht man richtig gut. Und das hält einen so richtig im Spiel drin. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass ich bei einem Borussia-Spiel so viel über Fußball geredet habe während der 90 Minuten
mit dir
am Samstag. Ne?
Das stimmt. Man hat ja auch allein aufgrund dieser Konstellation, die beiden Mannschaften trennen nur einen Punkt. Bayern so ein bisschen in Anführungsstrichen angeschlagen. Erstmal aufgrund diese ganze Katar-Geschichte ist ja einfach nur schlecht gelaufen, wie wir es letzte Woche auch schon besprochen haben. Dann diese Impfgeschichte da mit Kimmich und diese ganzen, die da in Quarantäne sind, und es war ja nicht, stand ja nicht so gut um den Verein. Ich war trotzdem skeptisch, habe auch vor dem Spiel ein paar Bayern-Fans getroffen, die waren ebenfalls skeptisch.
Ich hatte für Borussia übrigens ein relativ gutes Gefühl. Also, ich hatte ein gutes Gefühl für den Spieltag. Ich war mir aber sicher, dass wenn wir die Bayern schlagen, dass wir am nächsten Wochenende in Bochum verlieren werden. Also, da bin ich fest von ausgegangen, dass es so kommen wird.
Was noch interessant war, so am Stadionbesuch, wir haben es ja letzte Woche auch schon angekündigt und uns auch relativ nicht weit aus dem Fenster gelehnt, sagen wir mal so, dass aufgrund dieser aktuellen Corona-Situation, die wir heute nicht zum Thema machen werden, die Zuschauerzahl wieder beschränkt wird. Wie viel waren es jetzt? Sollen es gewesen sein? 18.000, ne?
15.000.
Oder 15, okay, 15.000. Borussia Dortmund hat das dann so gehandhabt, dass es, ich glaube, aus pandemischer Sicht oder wie sich die Menschen das vorgestellt haben, dass es dann gehandhabt wird, nicht ganz so gut gemacht. Man hat nämlich einfach die Oberränge alle dicht gemacht und hat das Ganze so ein bisschen auf die Unterränge komprimiert, sodass es schon ein bisschen voller war, sag ich mal, aber dass auch noch was wie Fußballatmosphäre aufkommen konnte, weil bei Bayern gegen Bielefeld war das, glaube ich, die Woche davor, die haben sie ja einfach im ganzen Stadion verteilt, dass man nur schemenhaft gesehen, oh, da sitzen wieder zwei, da sind zwei, und dass es so einfach eine Veranstaltung war, wo nichts los war in dem Sinne. Und so stimmungsmäßig, jetzt keine Lieder oder so ein Kram, aber es herrschte so eine englische Stimmung, ne?
Ja, im Grunde kann man ja fast schon sagen, dass das Stadion Dortmund wäre ja auch ein gutes Stadion, wenn es nur diese Unterränge gäbe, ne? Als wäre auch ein geiles Stadion, und dementsprechend das Stadion, was dann da stehen würde, hätte dann vermutlich nur, weiß ich nicht, 30, 40.000 Kapazität, und dann wäre es ja relativ gut ausgelastet gewesen mit 15.000, also in Corona-Zeiten jetzt nicht allgemein. Und ja, du hast recht, englische Stimmung war auch das, was ich so ein bisschen empfunden habe. Also es war jetzt nicht irgendwie aktive Fans auszumachen, die Bock hatten, da durchgehend zu singen auf beiden Seiten. Aber im Spiel waren alle Zuschauer im Stadion,
ja,
genau, waren richtig im Spiel, ja. So, ne? Und das hat schon echt eine eigene Atmosphäre kreiert, und die war auch echt genießbar, fand ich.
Und man merkt auch immer noch, dass so für viele Dortmunder so die Bayern schon der Gegner Nummer eins sind. Also
das war richtig, da war richtig Derby-Stimmung. Ich habe ja vorm Spiel auf dich, wir haben uns ja an der Roten Erde getroffen, am Vorplatz vom Stadion Rote Erde, und ich habe da ein bisschen auf dich gewartet. In diesen 10 Minuten, die ich da gewartet habe, hat es zweimal direkt vor meiner Nase richtig gescheppert. Also da sind sich Leute an die Gurgel gegangen. Einer hat irgendwie einen angerempelt, also jeweils ein Dortmund-Fan und ein Bayern-Fan, und hat da, ohne nachzufragen, dem sowas von einem in die Schnauze gezimmert, wo ich dachte, was ist hier denn los? Und da mussten so die Kollegen sich dann so gegenseitig zurückhalten, dass das dann nicht da komplett eskaliert. Und das ist quasi zweimal passiert innerhalb von kurzer Zeit, die ich da stand, dass sich da Leute wirklich richtig auf die Schnauze gehauen haben. Und ich dachte, boah, hier ist aber gut Stimmung. Also, mein lieber Mann, das habe ich.
Naja, es herrschte auf jeden Fall so eine richtige Verachtung. Und,
ja, ja.
Dann hört man auch immer so in den Gesprächen raus, so dieses Romantische mit der schwarz-gelben Brille auf, so, ja, wir werden ja nie so wie die Bayern, wir wollen niemals so werden wie die Bayern. Aber ich weiß nicht, so, wir haben Trikots ohne Logo rausgebracht.
Ja,
weißt
ja.
Du? Also ob Borussia Dortmund da noch so weit entfernt ist, weiß ich nicht.
Die Sache ist, die meisten ziehen sich ja auch an solchen Sachen hoch und gucken auf den Gegner, und jetzt spielen wir gegen Bayern, und Bayern haben viele Nebenkriegsschauplätze gehabt, die wo mit Sicherheit auch fantechnisch oder fanpolitisch einiges im Argen liegt. Aber letztendlich ist es ja auch Quatsch, da mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil man selbst auch eigene Baustellen hat. Und zumal, ganz ehrlich, der Großteil der Leute, die da jetzt im Stadion sind, da ist das ja vorgeschobene Gründe, die Bayern jetzt zu hassen. Also da ist es ja schon so, dass da jetzt gerade dieser Hass, diese Aggression nicht drin wäre, wenn die Bayern jetzt gerade auf Platz 7 stehen würden und Borussia mit keine Ahnung, Leverkusen oder Hoffenheim oder Leipzig um die Meisterschaft spielen würde. Das wäre eine ganz andere Situation. Also ich finde es ein Stück weit fast schon schade, dass gegen Bayern die Leute so auf 180 sind und Hoffenheim-Fans durch Dortmund spazieren können. Ne? Das finde ich irgendwie, ja, also müsste meiner Meinung nach ein bisschen anders sein.
Möchtest du damit indirekt aufrufen, dass Hoffenheim-Fans nicht mehr durch Dortmund spazieren dürfen?
Ich sagte gar nichts, ey. Sonst wäre die Ermittlung aufgenommen wie gegen Jude Bellingham, ey.
Das eigentliche Thema, was dann die Menschen auch bewegt, das können wir ja aus Stadionsicht auch nochmal schildern. Wir saßen im Stadion, es stand 2-2 und es war eine Ecke für Bayern und ist nichts raus geworden. Und wir haben so auf den Abstoß gewartet und plötzlich geht's nicht weiter. Alle gucken so ein bisschen, ja, was ist denn jetzt? Und dann wird dieses Videoschiedsrichter-Symbol kommt dann ja erstmal auf der Anzeigetafel. Und Videoschiedsrichter finden alle einfach scheiße. Fußball ist der einfachste Sport der Welt. In den entlegensten Gegenden wird Fußball gespielt, weil es für jeden Idioten erklärbar ist, wie Fußball geht. Und irgendwelche Trottel machen da jetzt eine Wissenschaft raus. Und ohne jeglichen Kontext, den man da irgendwie hatte, so, oh, das wird er sich nochmal angucken, kam dann halt dieses, der Schiedsrichter rennt zu diesem Fernseher und selbst da war ich mir nicht sicher, war denn jetzt was bei der Ecke von Bayern oder vielleicht vorher bei unserer Situation
ja, Strafraum?
Hätte
sicher.
Ja auch sein können, weißt du? Aber es hätte ja theoretisch auch sein können. Und diese Videobeweiskacke, das zerstört einfach diese Fußballemotion so krass, wenn man im Stadion sitzt. Und ich verstehe nicht, warum man das machen muss. Ich verstehe es nicht. Fußball soll doch von Emotionen leben und auch von Fehlentscheidungen und die Dusel Bayern und was weiß ich. Aber das hatte wieder so einen faden Beigeschmack. Ekelhaft, ey.
Also es war absolut so, dass dieses Spiel kaputt gemacht wurde von den Videobeweis. Und was ich ganz interessant fand, ich habe jetzt gerade ja schon zweimal so ein bisschen über dieses Bellingham-Interview im Nachgang erzählt. Da fand ich ganz interessant. Ich habe heute Morgen was dazu gelesen. Ich glaube von diesem Schickert. Das ist ja ein Sportanwalt und der hat sich das ja auch nochmal angehört, was Bellingham gesagt hat. Bellingham hat irgendwie so in die Richtung gesagt: Was erwartet ihr, wenn ihr einen Schiedsrichter beim Topspiel in Deutschland ansetzt, der schon mal Geld bekommen hat, um Spiele zu verschieben oder um die Klappe zu halten? Irgendwie so. Ne? Also der hat keinen direkten Vorwurf gemacht, aber der hat so eine Art Andeutung gemacht. Und der Schickert hat analysiert, ob das rechtens war oder ob der jetzt belangt werden kann, kam zu dem Urteil, dass er eigentlich nicht belangt werden kann, weil es letztendlich im Rahmen der freien Meinungsäußerung gedeckt ist. Was ich aber sehr interessant fand und darauf wollte ich eigentlich hinaus, war, dass er sich da dahingehend auch zum Videobeweis geäußert hat. Denn letztendlich sagte er auch, der Videobeweis zerstört die Autorität des Schiedsrichters auf dem Platz, weil letztendlich der Zweier, der jetzt gerade so viel abkriegt, der konnte gar nicht so viel dafür, weil der letztendlich nur das macht, was er aufs Ohr bekommt. Und dadurch seine Rolle natürlich, er steht im Rampenlicht, aber er bekommt ja aufs Ohr, das musst du dir angucken, das musst du dir nicht angucken. Und dadurch wird ja auch nicht nur das Spiel zerstört, sondern auch die Autorität eines Schiedsrichters. Und der sagte auch, ein Videobeweis darf wirklich nur bei klaren Fehlentscheidungen, bei sowas wie Verwechslung oder Schwalm oder sowas eingreifen. Alles andere hat der Schiedsrichter ja beurteilt. Der musste sich dieses Handspiel von Hummels, was dann nachher zum Elfmeter geführt hat, musste er der sich 8-mal angucken, um zu sagen, das war ein Handspiel. Wenn er sich das achtmal anguckt, dann ist es ja keine klare Fehlentscheidung. Ja,
es ist genauso wie mit den Abseitssachen, wo dann plötzlich so 38 Linien gezogen werden. Wie bei dem, ich weiß gar nicht, wir haben letztens irgendein Spiel zusammen geguckt, in Serie A oder so, wo dann so 100 Linien gezogen wurden, wo man einfach sagen kann, ja, eigentlich hieß das früher gleiche Höhe, weißt du?
Ja. Also dieser Videobeweis, ich glaube, da also zurücknehmen wird man den nicht mehr, aber der Videobeweis muss sich selber etwas zurücknehmen, weil sonst wird es wirklich richtig problematisch. Also das kann nicht sein, dass da so viel eingegriffen wird und dass dieses dieses Spiel als solches, weil ich habe mich ja am Samstagabend wirklich gut unterhalten gefühlt. Es war ein richtig gutes Spiel bis zu diesem Zeitpunkt, als diese Entscheidung da reingekommen sind. Also
dann war das vorbei, dann war dieser ganze Vibe vorbei, weißt du?
Ja, also dass dieser Elfmeter für, dass dieser potenzielle Elfmeter für Dortmund nicht gegeben worden sind, da konnte ich ja mit leben, weil es war eine Entscheidung vom Schiedsrichter. Da hat man jetzt nicht so präsent gemerkt, dass da im Hintergrund der VAR sich das auch angeguckt haben muss. Das hat man aber nicht gemerkt, weil es ja nicht dazu kam, dass der da irgendwie am Rand stand oder so. Aber spätestens bei dieser zweiten Entscheidung, wo er dann aus dem Spiel heraus rausgerissen wird, um sich irgendwas anzugucken, dann da gefühlt, weil das hat das ja auch wirklich 3, 4, 5 Minuten gedauert. Wahrscheinlich war es nicht so ganz so krass, aber im Stadion kommt es einem sehr lang vor, weil man ja keine Bilder hat und einfach nur auf dem Video sieht man nur, es wird irgendwas geprüft und dann guckt man diesen Schiri an, der da irgendwo an der Linie steht. Das ist ja immer, gefühlt sind das ja Ewigkeiten. Und das macht ja dieses Stadionerlebnis, macht's ja kaputt. Also das hat ja wirklich den Abend an dem Tag wirklich ja nicht zerstört. Also im Nachhinein habe ich ein gutes Fußballspiel gesehen. Es hat auch Spaß gemacht, obwohl man es verloren hat, obwohl man gegen Bayern verloren hat, fand ich, dass es sich gelohnt hat, an diesem Abend ins Stadion zu gehen und dieses Spiel zu gucken. Aber es war halt schon ein Riesenunterschied. Ich war an dem Samstag ja vorher schon in Velbert beim Spiel Uerdingen gegen Lippstadt, also Regionalliga. Da gibt's keinen Videobeweis und da lebt dieses Spiel in einem ganz anderen mit einer ganz anderen Attitüde, weil man einfach weiß, wenn der Ball drin ist und der Schiri zum Mittelpunkt zeigt, dann ist es ein Tor. Da gibt's nichts mehr zu hoffen, dass irgendwer sich noch anguckt. Und wenn's 3 Meter abseits war, Tor ist Tor, der Ball ist drin und im Gästeblock liegen sie sich in der Arme, weißt du? Dann ist das Ding drin. Da muss man nicht noch dreimal auf den Platz gucken, ob es jetzt wirklich gilt oder ob noch irgendwer irgendwo wen anguckt und eine Hand am Ohr hat, weil das kotzt ja nur noch an. Und in der Regionalliga ist es halt nicht so und das habe ich wieder krass gemerkt, dass ich ja, diesen Sport in der Regionalliga viel lieber eigentlich gucke als in der Bundesliga, wo ich noch auf irgendwelche Bestätigungen und sowas warten muss.
Aber gelohnt hat es sich auf jeden Fall, spätestens als Marco Rose vom Platz geflogen ist und danach die komplette Osttribüne völlig ausgerastet ist und ein Fan über irgendwelche Absperrungen gesprungen ist und auf der Trainerbank stand. Das habe ich zuletzt in Griechenland gesehen. Das war ja völlig absurd. Ja, aber das ist dieser Videobeweis, ey, selbst wenn Bayern dann 3-2 gewinnt, dieser Videobeweis hat einfach so einen faden Beigeschmack.
Ja, ich hätte es auch lieber jetzt machen, hätte ich es auch lieber verloren, wenn der Lewandowski noch zwei Freischüsse reingekloppt hätte.
Ja, soll er die Dinger so reinmachen, ja, und seine Show dann da machen oder was weiß ich. Aber so ist es doch einfach nur scheiße.
Ich habe ja gerade schon kurz noch versucht, den Bogen zu spannen. Ich war ja vorhin noch bei der Regionalliga. Und hab mir nochmal ein Live-Bild gegeben vom KFC Uerdingen. Also es war schon eine triste Vorstellung. Also wir haben ja hier schon oft über Uerdingen geredet. Ich habe oft kein gutes Haar an denen gelassen, weil ich finde, dass dieser Verein unheimlich unprofessionell kaputt gewirtschaftet wurde und da auch viele Vereinbarungen eingegangen worden sind, die ich selbst als Außenstehender, der diesen Verein ursprünglich mal echt mochte, für dumm gehalten hat, für naiv. Und dieses Bild hat sich jetzt auch so abgezeichnet. Also, was heißt abgezeichnet? Jetzt naiv war jetzt am Samstag gar nichts, aber es war erschreckend, in welcher Verfassung KFC Uerdingen ist. Also da hat eine Mannschaft auf dem Platz gestanden. Meine SV Lippstadt ist jetzt nicht die Übermannschaft, die so einen Gegner dann komplett wegschießt, aber nach 20 Minuten lang sah es echt so aus. Also es hat, glaube ich, 2-0 gestanden und da haben hinten Leute gespielt, da weiß ich nicht, also das sah aus, als ob die zum ersten Mal in der Regionalliga spielen. Die waren so verunsichert, als Lippstadt früh 2 Tore gemacht hatte. Aber dieses ganze Konstrukt KFC Uerdingen ist gerade wirklich echt am Wanken. Also die sind ja in diese Liga gegangen, mehr oder weniger mit dem Wissen abzusteigen. Dann haben sie jetzt noch Punktabzug bekommen. Dann spielen die da in Fellbad, in diesem Neubau, der auch wirklich recht schamlos ist. Der sah völlig, völlig, ja, triste Anlage. Noch dazu fing es während des Spiels an zu regnen und es gab im Innenraum nichts zum Unterstellen irgendwo.
Und dann haben die das Stadion nicht gut überdacht, ne?
Das ist, ja, sehr gut. Ja, da war also ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ein bisschen Glück hatten noch die Lippstädter Gästefans, die vor Ort waren, denn laut Corona-Schutzverordnung hätten sie eigentlich gar nicht mehr da sein dürfen, denn die wurde scheinbar am 3. Dezember, also einen Tag vorm Spiel, geändert, dass keine Stehplätze mehr erlaubt sind. Das hatten die da irgendwie nicht mitbekommen und scheinbar erst jetzt in dieser Woche umgesetzt. Nächste Woche spielt Rot-Weiß Oberhausen also gegen Uerdingen in Fellbad und die dürfen da nicht hinfahren, weil keine Stehplätze erlaubt sind und dann keine Fantrennung möglich ist.
Es gab auch Raufhandel, oder Tim?
Was gab's?
Raufhandel.
Raufhandel?
Das sagt man in der Schweiz zu Krawalle.
Ich habe es noch nie gehört, Raufhandel, ehrlich nicht, ey. Ja, es wurde zwischenzeitlich ein bisschen am Zaun gerüttelt. Also, da gab es ein paar Wortgefechte und woraufhin die Gastgeber mal kurz an Gästeblock vorbeigekommen sind. Ich glaube, ich war weit weg, ich habe da nicht gesehen, dass da irgendwie groß irgendwas Erwähnenswertes passiert ist. Also, es war ein Fußballspiel, wo ein bisschen was los war, aber mehr auch nicht. Und
aber wenn wir uns gerade schon in der Regionalliga West bewegen, da kam jetzt auch letztens die Meldung, dass die ein Alternativprogramm zur Weltmeisterschaft bieten nächstes Jahr, ne?
Ja, es kam der Rahmenspielplan raus und der Rahmenspielplan ist tatsächlich so angelegt, je nachdem wie groß diese Liga jetzt wird, aber der wird während der WM gespielt. Und das war ja meine größte Angst, dass man sich jetzt gerade so ja, also die allermeisten Leute, mit denen ich so spreche, und ich vermute, das wird auf unsere Hörerschaft auch zutreffen, werden ja wahrscheinlich mit der WM in Katar nicht allzu viel anfangen können. Also ich vermute jetzt nicht, dass da irgendwelche wirklich zum Hoppen hinfahren, wenn, ja, okay, viel Spaß. Viele sind sich auch recht sicher, dass sie eigentlich die auch im Fernsehen nicht gucken wollen, so aus Boykottgründen oder aus einfachem Desinteresse. Meine Angst war immer so, ja, ich bin jetzt gerade fester Meinung und ich habe diese Haltung auch, dass ich das nicht unterstützen möchte, dass ich da nicht zusehen möchte und auch keine TV-Quote bringen möchte mit meinem Einschalten. Aber was ist die Alternative? Es ist Dezember, es wird jetzt nicht mehr allzu viel Amateurfußball gespielt. Die Bundesliga wird ja auch nicht spielen, weil die Leute sind ja bei der WM. Aber jetzt ist mit der Regionalliga Gott sei Dank der erste Wettbewerb sicher, der während der WM gespielt wird. Also da sind zumindest mal die Samstage gesichert. Und ja, je nach, wie ich gerade schon gesagt habe, je nach Ligagröße wird, glaube ich, entweder bis zum 19. oder 18.12. oder ein Wochenende vorher gespielt. Also so, dass im schlimmsten Fall nur hinten raus noch eine Woche ohne Vereinsfußball überlebt werden muss.
Ja, dann habe ich gelesen, dass es bei Juventus Turin in dieser Woche mehrere Hausdurchsuchungen gab oder auch in der letzten Woche. Und ich dachte mir, warum? Und da greift wieder so ein Journalismus, das, was uns auch schon häufiger auffällt. Entweder der Bericht ist so aufgestellt, dass man möglichst klickt, also dass man möglichst draufklickt, dann steht dann drauf, Hausdurchsuchung bei Juventus Turin oder in den Räumlichkeiten von Juventus Turin, kann Ronaldo auch was damit zu tun haben, weißt du? Dass irgendwas mit Ronaldo wird in die Schlagzeile gebracht und dann wird einfach was kurz runtergeschrieben und man versteht es nicht, weil es viel zu wenig abgerissen wurde, um dass du jetzt weißt, worum es da wirklich geht. Vor allem,
man weiß ja schon, wenn da ein Fragezeichen schon in dem Aufmacher ist, dann wissen die es auch nicht. Sonst würden sie das ja anders aufmachen, ne? Wenn da irgendwo steht, was oder kann Ronaldo was dafür, dann wissen die es nicht.
Ihr werdet es nicht wissen. Und dann hast du als Zeitung, so Wirtschaftszeitung oder so, die auch kurz darüber berichten, weil es Juventus Turin ist ja ein börsennotiertes Unternehmen. Das setzt aber voraus, dass du auch irgendwie ein Wirtschaftsstudium hast, weißt du, um das zu verstehen, weil damit so vielen Fachbegriffen um sich geworfen wird. Und ich dachte mir, gut, ich muss mir mal aus allem das zusammensammeln und gebe eine Erklärung für die Allgemeinheit ab. Also das wird jetzt hier die erste Erklärung für die Allgemeinheit, warum es bei Juventus Turin in dieser Woche mehrere Hausdurchsuchungen gab. Ich hoffe, ich kriege das gut auf die Kette. Ich habe auch nicht den Anspruch, dass hier alles richtig ist, sondern also
ein Wirtschaftsstudium in der Nutshell quasi.
Genau, das ist eine grobe Zusammenfassung der Ungereimtheiten bei Juventus Turin. Und zwar gibt es Ungereimtheiten in den Bilanzen des Vereins. Fängt schon gut an, ne? Und da ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft, haben sich der Sache angenommen, weil da sind ein paar Zahlen, die passen nicht so richtig zusammen, man kann sich das nicht so richtig erklären. Dadurch, dass es ein börsennotiertes Unternehmen ist, müssen Zahlen ja offengelegt werden und die Börsenaufsicht hat da ebenfalls eine Warnung rausgegeben oder einfach nur verkündet, oh, da ist was nicht richtig, und dann ist es meistens so, Anleger springen dann direkt ab und der Kurs sackt dann richtig ein, wobei ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man Aktien von Fußballvereinen kaufen kann, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Vor allem nicht von Juventus Turin, ey.
Nee, wer sie bloß keine Fußballverein-Aktien kaufen. Völlig sinnlos. Generell, dieser ganze Aktienkurs ist auch im letzten halben Jahr um 30% eingebrochen. Also das ist wirklich kompletter Schwachsinn. Aber darum soll es jetzt hier gerade gar nicht gehen. Ich will lieber klären, was ist passiert? Was ist da passiert? Und zwar werden Gewinne künstlich aufgebläht in den Bilanzen. Also da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber erstmal, warum? Warum werden Bilanzen gefälscht? Warum werden Gewinnbeträge verschönert? Da kommen wir zurück zu Financial Fair Play. Und zwar sind ja da die Auflagen des Financial Fair Play Formats, die sind ja, dass die Einnahmen nicht die Ausgaben übersteigen dürfen. Die Ausgaben dürfen nicht die Einnahmen übersteigen. So, ne?
So wäre es wahrscheinlich sinnvoller, ja. Wenn sie gut beraten, wenn sie es so formuliert haben.
Und dann gibt's ja diese Zahl, ich habe die mir jetzt nicht rausgesucht, ich glaube, es sind 30 Millionen, das hatten wir schon mal besprochen, und diese 30 Millionen können auch von dem Investor noch neutralisiert werden quasi, aber halt auch nicht mehr. Deswegen gab es da ja auch mit City und so dieses Theater, wo die sich dann ihre Richter aber aussuchen konnten. Und deshalb gab es dann doch kein Theater. Diese ganze Scheiße, die da läuft, haben wir alles schon mal gehört. Aber Bilanzen werden verschönert aufgrund der Financial Fairplay Auflagen. Wie wird das gemacht? Und zwar, indem Transfersummen künstlich aufgepumpt werden. Juve hat im Sommer Pjanic für 60 Millionen zu Barcelona verkauft und hat sich dafür Arthur gekauft von Barcelona für 72 Millionen. Das sind Beträge, die für beide Spieler viel zu hoch sind. Kann sein, dass der Arthur ein bisschen besser ist, einen höheren Marktwert hat, ein bisschen teurer ist, aber beide Summen sind auf jeden Fall zu hoch. Und das liegt daran, weil die Einnahmen, die die Vereine daraus generieren, die werden üblicherweise direkt im Geschäftsbericht verbucht, als Einnahmen, als komplette Einnahmen, aber die Ausgaben, die du für den Spieler hast, die kannst du in Raten abschreiben. Ich weiß, da warst du das wahrscheinlich auch in der Schule mit dem Abschreibung, bla bla bla, ne? Wo man das so gegeneinander.
Ja, vor Ewigkeiten hat. Mal gehabt. Ich krieg's nicht zusammen. Ich würde es jetzt nicht erklären können.
Auf jeden Fall kannst du die 60 Millionen Ausgaben, die du hattest, kannst du in 5 Jahren abschreiben in den Bilanzen, aber die Einnahmen hast du sofort drauf, sodass es gut aussieht, wenn du wenn du viel Einnahmen hast.
Aber es klingt ein bisschen wie auf Sand bauen, weil in 5 Jahren hast du das Problem doch wieder.
Absolut, absolut richtig. Und je höher diese Transfersummen also sind, desto höher ist dann auch das Grüne in der Bilanz, sag ich mal. Und da wurde auch besonders viel bei Juves Zweitvertretung gemacht. Die spielen ja in der dritten Liga. Und da geht's, glaube ich, irgendwie um 40 Millionen Euro, die da für Spieler bekommen wurden. Und dass das übertrifft den Wert der aller Drittligisten, die es in dieser Liga gibt, weißt du?
Ja.
Also das ist ganz großartig. Und Problem an der Sache grundsätzlich ist halt, dass man so einen Wert vom Spieler irgendwie schlecht messen kann, weißt du? Weil du kannst ja im Prinzip sagen, ja, ich will jetzt aber so viel Geld für diesen Spieler ausgeben. Es gibt ja nichts, wo man sagt, du darfst aber nicht mehr als so und so für den Spieler ausgeben. Deswegen kann man das so machen. Und da ist nicht nur Juve ist damit in diesem, ja, es wird ein Skandal werden, in diesen Skandal verwickelt, sondern dann auch mehrere Vereine. Und das geilste Beispiel ist eigentlich Napoli. Weil die haben sich Victor Osimhen von Lille geholt, ne? Für 70 Millionen Euro, haben aber vereinbart, dass Lille für 20 Millionen Euro 3 Napoli-Jugendspieler kauft. Und diese Jugendspieler hat Lille direkt weiterverkauft an irgendwelche italienischen Drittligisten. Die haben nicht einmal gespielt, aber Napoli kann sich diese 20 Millionen als Einnahmen verbuchen, weißt du?
Ja, ja.
Ist doch völlig wahnsinnig, oder? Und so werden diese Bilanzen geschönigt. Und die Vereine stopfen quasi ein Loch in ihrer Bilanz. Aber die starten ja so mit einem richtig gefährlichen Kreislauf, der nur durch die Super League gerettet werden kann.
Ja, es ist doch dieses Modell, wie die Finanzkrise damals ausgelöst wurde, ne? Dass überall Anleihen gemacht werden und die quasi, der eine leiht sich vom anderen, der andere verleiht das wieder und letztendlich wird um Geld gehandelt, das überhaupt nirgendwo existiert.
Ja, und da besteht auch der Verdacht, dass diese Summen auch gar nicht so richtig geflossen sind, sondern dass es die einfach nur auf dem Zettel gibt.
Und, genau, meine ich ja.
Ja, das wird noch ein großes Ding.
Du hast gerade gesagt, dass da nicht nur Juve, sondern jetzt auch Napoli schon teilweise mit drin steckt. Ist es ein italienisches Ding oder zieht das größere Kreise als Italien?
Ich glaube, größtenteils ist es ein italienisches Ding gerade noch. Aber ich fürchte auch, dass das auch noch größere Kreise ziehen kann. Aber Italien hat auf jeden Fall, das war, habe ich auch in irgendeinem Bericht gelesen, ja von Spox oder so, Italien hat mehr Transfereinnahmen als alle anderen 4 großen Ligen zusammen. es wird auf jeden Fall wieder Chaos geben und Juve steckt mittendrin und vielleicht hier wie bei den bei dem einen Skandal davor, wann war das, vor 10 Jahren, als Juve in die zweite Liga abgestiegen ist?
Ja, ich glaube, ist schon länger her.
Also es ist noch nicht so ein großes Thema in den Medien, aber sobald da irgendwas bewiesen wird, wird das kommen.
Ja, ich glaube, Juve selber ist ja in der Liga sogar grottenschlecht. Die sind ja irgendwie 7. oder 8.
Juve ist in der Liga richtig schlecht. Barcelona ist ja noch schlechter in der Liga und die werden jetzt auch, heute ist Montag, ich weiß nicht, spielt Barca Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch, ne?
Immer Mittwoch. Wir spielen ja Dienstag. Ja.
Barca wird Mittwoch Barca fliegt heute aus der Champions League raus. Und das wird. Die Super League muss kommen, sonst sind die Vereine weg.
Es ist richtig geil, wenn Barcelona jetzt nächstes Jahr als 7. da in der Conference League mitspielt. Das ist ja großartig, ey. Von den 55 Mitgliedsverbänden der UEFA ist übrigens Spanien der einzige, der bislang noch nie eine Mannschaft in der Conference League gestellt hat. Ich glaube, der Europa League-Sieger war ja quasi qualifiziert und dadurch ist Villarreal aufgerutscht in die Europa League und dadurch hatte quasi Spanien keinen 7., der in der Conference League mitgespielt hat und war in diesem Jahr die einzige Nation, die da nicht mitgespielt hat. Also Barcelona könnte für Spanien in der Conference League noch debütieren.
Wahnsinn, ey. Dann wird Barcelona im nächsten Jahr dann gegen spielen die dann gegen Karabakh Akdam oder so?
Ja, gemein. Ich hab diese Conference League bisher noch überhaupt nicht so wirklich im Auge gehabt. Aber es ist ja schon irgendwie ein richtig witziger Wettbewerb geworden. Also schade, dass diese Spiele nicht alle mit Zuschauern stattgefunden haben oder stattfinden. Aber nur mal in die Gruppe C geguckt. Weißt du, da ist Tabellenführer FK Bodo Glimt vor AS Rom. Das ist so ein Gruppenstand. Random da rausgezogen, weißt du? Und das zieht sich ja durch alle Gruppen auch. Auch so ein Premier League-Verein wie Tottenham Hotspur, die da mitspielen, die haben nach 5 Spielen 7 Punkte und sind 2. Punktgleich mit Vitesse Arnhem, knapp vor NS Mura und hinter Stade Rennes. Was ist denn das für ein Wettbewerb? Das ist absolut großartig, ey. Also ich glaube, da haben wir die nächsten Jahre noch viel Spaß mit diesem Wettbewerb.
Aber wenn Barcelona jetzt gegen NS Mura spielt, Tim, ne? Die spielen dann in Slowenien. Ich bin jetzt Fan von Barcelona, ich möchte da unbedingt hinreisen, ne? Gibt's irgendeine Seite, wo ich dann rausfinden kann, ob irgendwelche Einreisebeschränkungen haben oder ob ich Flüge dahin finde oder so?
Oh, da hat er wieder zugeschlagen. Der Überleitungskönig. Wir wurden in den letzten Wochen ja häufig mal angesprochen, ob wir nicht, oder erstmal, wie wir das machen, wie wir rausfinden, was in welchen Ländern gerade zugelassen ist. Das bezieht sich teilweise auf die Stadienauslastung, auf die Regularien für die Stadionbesuche, zum anderen aber auch schon fürs Einreisen. Und wir haben uns da ein bisschen gegen gewehrt, weil wir gesagt haben, es bringt nichts, da jetzt jede Woche irgendeine Wasserstandsmeldung rauszuhauen, was gerade da und da erlaubt ist, was da und da verboten ist und wie man
also unsere Antwort wäre, 2 Tage vorher gucken.
So, ja.
Wie wir es, ne, so wie
wenn,
wir es machen.
Wenn das reicht, wenn das reicht, ja. Ne, wenn das überhaupt reicht. Nee, aber ja, ganz ehrlich, da gibt's keinen pauschale Antwort. Was es jetzt aber gibt, und das ist eine ganz schöne Sache, hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon benutzt, aber die Seite Skyscanner, die wahrscheinlich auch viele so schon nutzen, hat eine Karte rausgehauen, die ja regelmäßig, also sprich, ich würde fast sagen täglich aktualisiert wird, auf der man nämlich je nachdem von aus welchem Land in welches Land man reist und welchen Impfstatus man gerade besitzt, die Regularien anzeigt, beziehungsweise die Karte unterteilt in grüne, gelbe und rote Zonen, also sprich geringe Beschränkungen, mäßige Beschränkungen oder massive Beschränkungen. Ist optisch ganz schön gemacht, weil man direkt anklicken kann, von wo man wohin will und dementsprechend die Karte sich dann so und so einfärbt. Das heißt, zum einen ist es zur Information ganz gut, zum anderen aber auch, um eventuelle Reiseziele zu filtern, gucken, wo man hinkommen möchte. Also ich weiß den Link jetzt gar nicht, aber skyscanner.de kennt ja die meisten und auf der Startseite ist da schon die Covid-19-Reisekarte, irgendwie heißt das, ich glaube Covid-19-Reisekarte, ist für Leute, die jetzt noch nicht wissen, wo es hingeht, die so ein bisschen von den Corona-Bedingungen abhängig machen, wo es in den nächsten Wochen und Monaten mal hingehen könnte, vielleicht eine kleine Hilfe, die man hier mal so ein bisschen, zumindest mal nennen kann.
Sollen wir an der Stelle direkt über die Quickboys sprechen?
Sehr, sehr witzige Geschichte jetzt in dieser Woche aus den Niederlanden. Das ist auch an mir bisher völlig vorbeigegangen, diese Regelung. Amateurvereine dürfen durch die aktuellen Corona-Regularien nur zwischen 5 Uhr und 17 Uhr trainieren. Also sprich, Fußballsport darf nur zwischen 5 und 17 Uhr ausgeübt werden. Und KVV Quick Boys, ein Drittligist, ist ja ein Amateurverein, darf also sein normales abendliches Training nicht abhalten. Und bis 17 Uhr, da ist Holland ja nicht anders als wir, da sind die meisten Leute noch am Arbeiten. Also im Rahmen zwischen 5 Uhr und 17 Uhr, was ist die angenehmste Zeit, um zu trainieren? Also wo kriegt man die meisten Leute, die auch berufstätig sind, zusammen?
Um 5.
Um 5 Uhr morgens. Also Quick Boys hat seine Trainingseinheiten jetzt um 5 Uhr morgens angesetzt. Das Geniale ist, da sind Fotos aufgetaucht. Ich wusste nicht, dass bei Quick Boys überhaupt was los ist.
Ich dachte, das wäre ein Photoshop von Belgrad Derby.
Ey, die trainieren da morgens um 5 Uhr vor einer Pyrowand. Das ist absolut genial. Also, dass das erlaubt ist, morgens um 5 ist so aberwitzig. Ich weiß gar nicht, wie diese Bilder in meinem Facebook-Feed sind, die gelandet, reingerutscht sind. Aber man kann auch bei Instagram, kann man, glaube ich, ein kleines Video sogar zu gucken. Einfach mal KVV Quick Boys eingeben. Was da morgens um 5 Uhr los ist, ist einfach nur gigantisch. Also, gute das Geile Unterhaltung.
War, ich habe auch die Nachricht bekommen und ich lese dann, das war so von holländischer Newsseite. Ich habe das dann einfach gesehen. Ja, bei Quick Boys brennen 100 Fackeln oder so. Und ich dachte mir, gut, die Holländer rasten gerade alle aus. Jetzt hat halt auch Quick Boys so eine Fanbase. Und einen Tag später habe ich erst gecheckt, das ist um 5 Uhr morgens, weil das ist ja das Absurde an dieser ganzen Geschichte. Großartig, das ist wirklich großartig.
Also die Bilder alleine hätte ich schon nicht den Quick Boys zugeordnet, wo ich gedacht habe, wieso kommen beim Training da so viele Leute und zünden so viele Fackeln an? Und diese Info dazu, dass das morgens um 5, also in meinem Leben ist 5 Uhr morgens nicht morgens, sondern nachts. Also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wann ich mal um 5 Uhr morgens wach war. also wenn nicht gerade irgendein Flug ansteht oder so, aber das ist echt überhaupt nicht meine Zeit. Und da stehen Leute morgens an, um an einem Sportplatz eine Fackel anzuzünden. Absoluter Wahnsinn.
Könnte in Belgien ja jetzt auch passieren, weil da wird es jetzt auch bis zum Saisonende Geisterspiele geben. Es hat ja am Wochenende richtig gescheppert in Belgien. Und zwar nicht nur in der Friteuse. Und die Reaktion darauf waren wahrscheinlich auch noch im Zusammenhang mit Corona-Fällen. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber die werden ja auch irgendeine Welle da haben. Da ist jetzt auch erstmal Feierabend. Also Belgien hat auch dicht gemacht.
Ja, die haben einfach mal einen Grund dafür gesucht, um es einfacher zu haben, oder? Also ich würde behaupten, der angeführte Grund ist nicht der wirkliche, weil nur weil es beim Antwerpen-Derby ein bisschen scheppert, macht man ja nicht in der ganzen Nation Geisterspiele. Das ist ja völlig unverhältnismäßig, oder?
Ja, klar, voll.
Also Antwerpen-Derby haben wir wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Was war in Lüttich noch? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gerade.
In Lüttich hat es wohl auch gescheppert. Irgendwas war auch in Lüttich.
Irgendwas in Lüttich war auch
noch. Irgendwas in Lüttich. Irgendwas war auch in Rumänien los. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar war es bei Craiova gegen Steaua Bukarest, also dem falschen Verein da. In Rumänien gibt es auch irgendeine Regel,
das passt richtig gut zu der Quickboy-Story, weil es auch so komische Corona-Regeln mit irgendwelchen Uhrzeiten
gibt. Ja, ne? ganz komisch. Man darf nicht mehr nach 21 Uhr im Fußballstadion sein. Also habe ich das gelesen. Aber Quelle ist Tag 24. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Auf jeden Fall war das Problem, dass ich weiß nicht, ob es auf Fußballstadion, ob es da einen Lockdown gibt, ob man nicht mehr in der Öffentlichkeit rumlaufen darf. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das ist. Auf jeden Fall war es so, dass es diese Regel gerade gibt und der Fußball ist dann halt so ein bisschen in die Offensive gegangen, in dem Fall Craiova. Und die haben gesagt, die haben das Spiel erstmal auf 20.15 Uhr verlegen können, sodass man theoretisch eine Halbzeit hätte gucken können im Stadion. Und dann war es letztlich so, dass Craiova die Karten für 25 Cent umgerechnet angeboten hat, damit halt möglichst viele Leute ins Stadion kommen. Und der Präsident hat dann auch schon angekündigt, ja, dann holt die halt raus um 9, weißt du? Ja. Und irgendwie hat die Politik dann auch gesagt, oder die Stadt oder wer auch immer, ja gut, dann macht das halt so. Also der Punkt ging dann diesmal an den Fußball. Aber fand ich auch eine ganz witzige Story, dass man dann als Verein einfach sagt, ja gut, wir werden jetzt uns geht's jetzt hier nicht darum, Kohle zu machen, sondern wir wollen einfach so der Politik zeigen, lasst uns in Ruhe mit so einem scheiß Regel, ne?
Ja, ich glaube auch ein Stück weit ist der Fußball dann ja auch da in dem Fall nicht verantwortlich. Also die haben ja jetzt nicht gesagt, bleibt unbedingt nach 21 Uhr, sondern die haben gesagt, okay, ihr könnt eine Halbzeit kommen, die Tickets sind billig, die gelten ja quasi nur für die erste Halbzeit. Ich glaube, das war ja die offizielle Formulierung, ne? Und dann müsst ihr halt zur Halbzeit nach Hause gehen. Wer das nicht macht, okay, ist aber nicht unsere Schuld. Also ihr hättet nach Hause gehen müssen eigentlich, weil letztendlich also ganz im Ernst, alle Corona-Regeln, die irgendwas mit Uhrzeiten zu tun haben, sind meines Erachtens nach, ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, aber sind schon ein bisschen fragwürdig. Diese Ausgangssperren fand ich auch immer ein bisschen komisch, also gerade so unter der Woche. Ich meine, dass man jetzt irgendwie sagt, Samstagen schließen die Kneipen um 23 Uhr, hatte ich noch ein bisschen Verständnis für, weil klar, nach 23 Uhr passieren wahrscheinlich nicht mehr so viele sinnvolle Dinge pandemisch betrachtet und die Leute knallen sich einen rein und hängen alle auf dem Haufen, okay. Aber dass ich jetzt hier letzten Winter unter der Woche um 1 Uhr nachts nicht rausgehen durfte auf der menschenleeren Straße, also da habe ich mich schon sehr sinnlos gemaßregelt gefühlt.
Ja, absolut.
Desto mehr Regeln es gibt, desto mehr setzt bei den Leuten der Verstand aus, weil die einen befolgen die Regeln bewusst gar nicht und für die anderen gibt's nichts anderes mehr. Und weißt du, dann es gibt nicht mehr so, dass die Leute selber noch mal ein bisschen nachdenken und sich überlegen, wenn ich jetzt hier gerade nachts um 2 spazieren gehe, dann ist wahrscheinlich eine Maske nicht so wichtig, weil einfach kein anderer Mensch da ist. Also ich stecke mich ja nicht an einem Baum an. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, manche vergessen das irgendwie.
Es gibt aber auch ein Land, Tim, wo es wenig Regeln gibt und der Verstand setzt trotzdem aus. Und da waren wir am Sonntag.
Das ist eine der besten Überleitungen heute, ganz im Ernst.
Und das war auch so ein Ding, was so mit langfristiger Planung eigentlich gar nichts zu tun hatte, weil wir hatten ein paar Sachen auf dem Schirm. Wir haben gesagt, jo, den Sonntag machen wir was. Lass mal 2 Tage vorher gucken was. Und da haben wir uns auch dann gesagt, jo, dann geht's jetzt nach Polen, dann machen wir den Doppler. Pisa stand noch auf der Agenda. Die haben in Como gespielt. Das wäre aber nur das eine Spiel gewesen. Und Pisa hatte nur 380 Karten, glaube ich. Und dann ist dann auch so irgendwo so eine Unsicherheit, klappt das denn dann alles, kommen die vielleicht dann auch nicht, gibt's wieder neue Regeln und ja, in Polen weiß man einfach, klappt.
In Polen weiß man, es wird auf jeden Fall keine neuen Regeln geben und wenn, dann wird's keine Leute geben, die neue Regeln befolgen.
Richtig, deswegen ist Polen ein super Land, ein super Corona-Land. Mir leuchtet gerade irgendwas rot. Ah, sorry, meine Speicherkarte leuchtet rot, weil ich nur noch 6 Stunden aufnehmen kann. Sollte klappen heute, oder?
Ja, wird sonst eine schöne Sonderfolge.
Ja, wir haben uns entschieden, mit dem Auto nach Polen zu reisen. Hast du dich geärgert morgens beim Aufstehen?
Ich habe mich vor allem geärgert, weil ich ja am Samstagabend eigentlich noch den Auftrag durchführen wollte. Und da haben wir ja eben schon mal drüber geredet, diese Tickets zu bestellen für unser abendliches Spiel. Was aber nicht geklappt hat, weil du dein Handy aushattest, ich nichts mehr machen konnte und ich dann morgens aufstehen musste mit dem Bewusstsein, okay, wir haben immer noch keine Tickets, wir müssen uns jetzt auch noch darum kümmern. Da war ich schon irgendwie ein bisschen genervt. Also das war dann so gegen 6 Uhr morgens.
Ja, und die Sache ist, es geht jetzt nicht darum, dass wir dachten, wir kriegen keine Tickets fürs Spiel, sondern wir hatten einfach keinen Bock, Bargeld abzuheben. Muss man auch sagen, dass es einfach darum ging. Wir waren im wunderschönen Glogau.
Wir haben einen Doppler gemacht mit 2 Vereinen, die beide orange haben. Also ich
und glaub, Jesus.
Im Grunde haben wir einen Dreier mit Jesus gemacht.
Dreier mit Jesus. Oh, geil. Da ist er zum Dreier mit Jesus. Jetzt haben wir.
Da ist der Folgentitel, oder? Dreier mit Jesus.
Ja, definitiv. Ja. Wunderschön.
Jetzt müssen wir ganz schnell mal langsam erklären, was wir meinen, bevor ihr die Leute. Willst du es erzählen? Es war deine Idee?
Es war meine Idee. Wir fangen erstmal an, Tim, wir fangen erstmal ganz vorne an. Wir fahren nach Polen, plötzlich bricht Schneechaos aus, bisschen nervig, weil Tim auch meinte, ja, ich habe Allwetterreifen, die abgefahren sind. Aber wenn du schon mal irgendwo bei Brandenburg bist, dann musst du da halt durch. Und da.
Aber da hätten wir auch direkt irgendwo einen Tesla gekriegt, ne?
Ja, richtig, ja, definitiv. Ja, kurz an der Gigafactory gehalten. Haben dann gesagt, wir müssen aber einen kurzen Zwischenstopp beim Jesus machen. Der steht ja da in Swibozin, in Schwibus. Die größte Jesus-Statue, das größte Jesus-Monument, was es gibt auf der Welt. Völlig absurd. Ich glaube, ich habe davon auch zum ersten Mal im Dröhnbüttel gelesen damals. Hab's auch schon richtig gefeiert, weil für sowas kann ich mich auch begeistern. Weil das ist ja völliger, ja, ich finde.
Kappes.
Kappes.
Das ist völliger Kappes.
Das trifft's auf den Punkt. Das ist Kappes. Dieser Riesen-Jesus ist Kappes.
Das Geile ist, dass wenn man an so einen Riesen-Jesus denkt, dann denkt man ja, also ich zumindest direkt an Rio, an dieses Ding in Rio. Und das sieht ja so riesig aus. Und jetzt es weiß man einfach, größer. Dieses Teil in Polen ist größer. Das ist ja so bescheuert.
Und du fährst da einfach durch so eine ganz triste, verschneite Welt und dann steht da plötzlich ein riesiger Jesus, der seine Arme zu dir ausbreitet mit einer goldenen Krone auf oder was der noch immer für einen Haarreifen hat. Völlig surreal in so einer Prärie gebaut, auf 50 Meter insgesamt mit dem Berg. Ne? Also Wahnsinn, großartig. Aber man kennt die Bilder ja wahrscheinlich.
Wir dachten ja auch beide, wir fahren da sonntags morgens hin. Sonntags morgens ist ja auch so eine christliche Zeit im Grunde. Da wird ein bisschen was los sein. Da war gar nichts los. Da war ja kein Mensch. Also eine Tante lief da mit so Wanderstöcken drumherum. Also ich glaube, die haben sich auch verlaufen. Also so ein Riesenteil, was da sonst wie viel gekostet haben muss, da habe ich gedacht, es muss ja ein Touri-Magnet sein. Aber das war ja null. Also ganz komisch. Wir standen mehr oder weniger allein mit Jesus da. Also wir drei.
Ja, wir drei standen einfach nur. Und ich habe mich auch gefragt, so, wenn man das, du bist jetzt in Polen und du musst irgendwie eine Alternativroute fahren, weil es ist Stau auf deiner Autobahn und du weißt nichts von diesem Jesus, der da steht. Und plötzlich taucht der da auf, so, und das muss ja so absurd sein. Weil wir wussten ja wenigstens, dass uns jetzt was Absurdes erwartet. Aber es ist ja noch absurder, wenn man es gar nicht weiß, ne?
Ja, ja. Es war ja ein bisschen diesig, neblig, würde ich fast sagen. Und trotzdem haben wir das Teil schon aus ziemlich, also ich zumindest, du hast ja erst noch ein bisschen nebenher geguckt, aber aus riesiger Distanz schon gesehen. Wenn das Wetter klar gewesen wäre, du hättest ja wahrscheinlich aus Kilometern weit entfernt diesen Jesus schon gesehen. Du denkst, was ist das da hinten? Ich glaube, ich habe Jesus gesehen. Ne, jo, alles klar. Da ist ja echt
großartig. Ja, wir sind noch nach Glogow gefahren. Ja, bitte erzähl noch was zum Jesus, Tim.
Nee, ich wollte nicht zum Jesus erzählen, ich wollte nur noch gerade sagen, dass wir am Tag vor Abreise noch kurzzeitig gelesen haben, dass irgendwas mit der Maut jetzt neu ist, ne? Aber da wollten wir, glaube ich,
Den
Hinweis geben, das ist jetzt, eigentlich war es jetzt kein Thema. Also ich habe irgendwo gelesen vorher, es gibt jetzt irgendwie eine E-Maut, man muss sich irgendwo anmelden oder so. Aber das Ganze ist zumindest bis Poznan kein Thema. Also man musste irgendwo eine Karte ziehen und konnte man irgendwo auch wieder reinstecken. Dann muss man, ich glaube, wir haben 10 Zloty bezahlt oder so. Also das war jetzt wirklich nicht so, dass da jetzt in irgendeiner Weise irgendein bürokratischer Akt ja nötig gewesen wäre.
Genau, es gibt da scheinbar Staatsautobahn und privatisierte Autobahn oder nur privatisierte Autobahn mit verschiedenen Anbietern. Auf jeden Fall diese Strecke, die man von Frankfurt-Oder da fährt, ich weiß gar nicht, welche A das ist, aber die bleibt quasi wie vorher. Aber ich glaube, wenn du nach Breslau fährst, da unten rum, die Ecke, da ist dann so eine E-Maut, da muss man sich irgendwie eine App runterladen oder so. Also nur, dass man es mal gehört hat. Wenn man weitere Strecken in Polen reinfährt, einfach mal gucken vorher. Aber es kostet auch eine 100 € Strafe, deswegen haben Tim und ich gesagt, wir machen einfach mal.
Ja, Autobahnen sind auch was, wo ich echt richtig pro Monopol bin. Das ist doch ja, zum Kotzen, voll. Wenn siehst da eine ja Autobahn dem gehört und die andere dem, ja. Und da brauchst du eine App und da musst du das Bar zahlen und da musst du irgendeine Plakette haben und so eine Scheiße.
Allerletzte Scheiße. Kacke. Ja, ja.
Da sollen sie echt das verstaatlichen und alles einen Preis und dann zahle ich meine scheiß Maut auch, okay. Ich nutze die Straße auch, wenn die gut ist. Weil ganz ehrlich, die Autobahn war schon, da hast du schon gemerkt, dass da mal ein Land was von der EM hatte. Also die waren ja wirklich gut.
Ja, die Autobahnen sind top, ey.
Also wenn die solche Autobahnen auch in Brasilien im Urwald haben, top, ey. Den Urwald kannst du gut befahren, ey. Das ist ja genial.
Wir sind zum ersten Spiel gefahren und wir haben Robri, spricht man die so aus? Robri? Robri?
Weiß ich doch.
Robri, ne? Ich glaube Robri, ne? Robri sagt man. Gegen Vizev und da erwartete uns die erste polentypische Situation quasi direkt am Stadion selbst, denn die Tickets wurden im örtlichen Hallenbad verkauft.
Und, also ich fand das gar nicht polentypisch, ich fand das war, also das hätten sie in Bulgarien so gemacht, so ein Blödsinn.
Das war ja so wenig durchdacht, diese Aktion. Also es war, der Verkauf war im Hallenbad und das wäre jetzt an und für sich nicht schlimm, aber da fand auch dann der Regelverkauf für die Leute statt, die da gerade schwimmen waren. Also statt eine Frau in Badeschlappen zwischen irgendwelche kahlrasierten Hooligans und wollte mit ihrer Tochter schwimmen. Auf der anderen Seite stand irgendwer, der seine Pirogi da bezahlen wollte und zum Auschecken.
War auch einfach ein geiler Ort für so Menschenschlangen und Ticketverkauf. So ein Hallenbad, ich meine so aerosoletechnisch, ich bin kein Experte, aber ich glaube, so super ist das nicht.
Die Kurven haben auf jeden Fall eine flotte Aerosole aufs Parkett gelegt, Tim.
Oh, Hut ab, mein lieber Mann.
Einer der Besseren gerade, ne? Nee, aber es war ja nicht mal so. Also, ja, was heißt, es war nicht so. Also,
ich wollte sagen, der Wortwitz war jetzt, der hatte jetzt Priorität, aber
definitiv.
Der Gehalt des Inhalts war jetzt nicht so gegeben, ne?
Ich glaube, auf Heimseite, wie viel stand da in der Kurve? So 100, 120 Leute. Vizev war auch mit 200 Leuten da. Das war so ein ganz komischer Auftritt, weil die waren schon organisiert da mit Trommel und Megafon, aber hatten keine Fahnen dabei, keine Soundfahnen, nichts, also eigentlich gar nichts an Material. Und wenn man dann ein bisschen weiter gedacht hat, wenn man so ein bisschen polnischer gedacht hat, dann weiß man, ja, okay, Lech spielt am Abend in Lubin. Man hat so Überschneidung der Anreiserouten und da gab es ja auch mal vor einigen Jahren diesen großen Fahnenklau. Ich denke einfach mal, dass das irgendwie im Zusammenspiel steht, ohne da jetzt wirklich irgendwelche Infos zu haben.
Ja, das hat dafür gesorgt, dass dieser Gästehaufen, obwohl er ja so unserer Einschätzung nach doch ein organisierter Haufen war, überhaupt nicht danach aussah, ne? Das sah
ein bisschen kuttig aus irgendwie.
Ne? Ja, genau. Ich habe versucht, das Wort jetzt ein bisschen zu umschiffen, aber definitiv. Also es sah aus, keine Ahnung, wie so ein Haufen, der einfach bei so einem Testspiel da irgendwo Fußball gucken will. Das sah überhaupt nicht nach einem organisierten Fanmob aus, aber der war es scheinbar.
Es herrschte im Stadion so ein bisschen Polen-Atmosphäre. Erstmal das Wetter war trist. Die Atmosphäre war grundsätzlich trist. Das Stadion war auch überhaupt nicht durchdacht. Also es gab Sitzreihen, von denen aus man eine Werbebande gesehen hat, eine Trainerbank und einen Zaun, aber nichts vom Spielfeld, so völlig planlos.
Die ohnehin auch alle komplett eingeschneit waren. Das war
ja, ja. Also das war so auch so, was ich als polentypisch bezeichnen würde. Und was auch polentypisch war, es gab sehr viel Gewusel. So, Leute sind durch die Sitzreihen gegangen. Es war so ein bisschen unangenehm. Je nachdem, wo man gerade stand, war das so ein bisschen unangenehm. Tim hat irgendeine Story erzählt und ich guck so nach rechts und dann kam so ein Stilon-Mob gerade. Ich sag dir mal, die Schnauze, Stilon kommt. Da war so ein Mucksmäuschenstill, das Spiel verfolgt, was eigentlich am auffälligsten war. Aber im Prinzip, die wollen einem ja dann auch nichts Böses. Aber es gab halt bei den Spielen davor Ausweiskontrollen bei Fremden, bei Hoppern und so, habe ich mir sagen lassen. Und das ist natürlich, das will man ja schon irgendwie umgehen, solche Sachen. Und
ja, nee, also ich finde irgendwie in Polen, da schwebt immer so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber schon Angst mit. Also das irgendwie, man denkt immer, man wird irgendwo angequatscht und muss sich rechtfertigen, was man da gerade treibt. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum das in Polen so krass ist, weil letztendlich habe ich noch nie schlechte Erfahrungen in Polen gemacht.
Aber nee, die Leute machen halt auch den Eindruck. Man hat halt oft so die Situation, wo man denkt, oh nee, ey, jetzt kommt die.
Ja, auch in der Halbzeit, ne? In der Halbzeit war es dann echt so, dass das besagt hat Stilon-Mob da mit 30 Leuten und ich glaube auch einige Chobris mitgekommen sind da auf einmal Richtung dieser Gegengrade. Also muss man mal kurz erklären, die Haupttribüne, auf der die Heimszene stand. Ich vermute, da gibt's nichts auf der anderen Seite außer dieser Tribüne, keine Verpflegung und kein Toiletten und nichts. Deshalb gingen die alle rüber zu dieser Gegengrade und an dieser Gegengrade, oder diese Gegengrade ist im Grunde in der Hälfte getrennt und auf der einen Hälfte, die man erreichen kann von der Heimseite aus, sind halt ein paar Sitzplätze und dann ist da dieser Fernsehübertragungsturm und auf der anderen Seite sind da die Gäste untergebracht gewesen. Das heißt, es gab so ein 10 Meter Pufferblock. Und ja, man konnte halt hinter der Tribüne so ein bisschen da reinäugen. Und das haben die sich dann natürlich alle nicht nehmen lassen und standen da die ganze Halbzeit über mit 30, 40 Leuten und haben da Blicke und Schneebälle haben sie rübergeworfen.
Ja, ja, aber da waren ja auch generell, da stand ja auch einfach ein Wasserwerfer vorm Stadion und so ein Kram. Also, dass da jetzt nichts geht, das war irgendwie schon vorab zu sehen. Eigentlich gab es auch früher so ein paar freundschaftliche Beziehungen. Aber während des Spiels hat man ja auch gemerkt, dass Vizev da jetzt nicht mehr so den großen Wert drauf legt. und ansonsten, ja, wir sind ein bisschen früher abgehauen. Ich fand es im Großen und Ganzen, stimmungstechnisch erlebt man ja nie so die großen Ausreißer in Polen, würde ich einfach behaupten, bei solchen Spielen. Aber das war schon so ein authentisches Polen-Feeling irgendwo, ne?
Ja, ich wollte sagen, also man kann das Spiel, also man kann den Ground wahrscheinlich deutlich schlechter machen. War jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, das Spiel war jetzt das Beste, was in dem Ground machbar gewesen wäre. Also
das glaube ich auch nicht. Aber was halt auch geil ist, so du fährst in die Stadt rein und dich begrüßen erstmal nur Plattenbauten.
Nur Platte, ja.
Das war echt krass. Und halt überall mal wieder so ein Spruchband, jo, kommt an ins Stadion, hier, wir spielen gegen Vizev. Das finde ich geil schon.
Das macht echt was aus.
Ja,
voll, also das macht auf jeden Fall mehr Atmosphäre aus als diese Platten, die in bunten Farben angemalt sind, die alle verblichen sind. Das ist mir auch mal wieder aufgefallen, dass ich weiß nicht, ob die verblichenen Farben schon im Baumarkt aussuchen, dass die von Anfang an verblichen sind, aber sie sieht da immer absolut trist aus, trostlos. Und dann hast du Plattenbau, Spielplatz, Plattenbau, Parkplatz, Plattenbau, Spielplatz und so ging das da über ja gefühlt Kilometer in dieser Stadt entlang. Es war ja Wahnsinn.
Ja, ich fand's auch großartig. Ich fand's auch schade, dass es war ja dunkel, als wir dann abgehauen sind. So zu 70. sind wir dann, haben wir den Ground verlassen. Viel zu früh, aber wir wollten natürlich pünktlich ankommen beim großen Spiel in Lubin dann am Abend.
Bevor jetzt die Groundhopping-Polizei hier nochmal genau nachprüft, also der Doppler wäre machbar gewesen. Wir hatten 45 Minuten Zeit für 29 Minuten Fahrtweg. Aber wir wollten uns auf keinen Fall Gefahr laufen, dass durch etwaige höhere Mächte eine Verzögerung reinkommt und wir den Auftakt in Lubin verpassen würden. Deshalb haben wir uns dann auch ob der vermeidbaren Highlightlosigkeit des ersten Spiels dann früher verabschiedet.
Vor allem höhere Mächte ja auch tatsächlich im Sinne des Wetters. So, es war sehr nebelig, Schnee war immer wieder angekündigt und dann, also da brauchte ich schon diesen Puffer, dass ich weiß, selbst wenn es jetzt irgendwie schneien sollte, das wird dann schon irgendwie klappen.
Dass wir es lag in Glogov auch einfach nicht mehr in der Luft, dass da noch was passiert. Also das Highlight, ja, 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 so actiontechnisch war wirklich, dass der Trainer zum Boden gegangen ist, weil er einen Schneeball an den Kopf bekommen hat aus dem Gästeblock. Das war, glaub, der lag kurz am Boden. Also ich hatte schon auf einen Spielabbruch spekuliert. Das lag wirklich kurzzeitig in der Luft, hatte ich das Gefühl. Zumal er auch den Kameramann angewiesen hat, ihn zu filmen, dass das auch im Fernsehen zu sehen ist, wie er Schneeball abbekommen hat. Das war großartig. Aber das war wirklich krawalltechnisches Highlight.
Ja, und am Abend waren keine Krawall-Highlights zu erwarten, weil die Szene von Zaglebi ist ja ziemlich angeschlagen in Lubin. Also die stehen ja auch wie Kraut und Rüben da im Block. Also ist ja kein kompakter Block. Das war ja früher
grausam.
Auch anders. Ja, das ist so, man guckt da hin und man ist einfach traurig, weil das ist ja eine Fanszene, die hat ja auch eine krasse Geschichte irgendwo in Polen. Ich habe auch mal gelesen, dass die damit angefangen haben, also dass den Ursprung hat das in Lubin, dass Gästefans verfolgt werden, also dass richtig mit Autos da hinterhergefahren wird, um die anzugreifen.
Da hätten sie Sonntag aber was zu tun gehabt, ey.
Das stimmt. Falls sich jemand fragt, woher man solche Infos bekommt, Blickfang Ultrashop, Fanszene Polenbuch. Großartig, gibt's noch zu kaufen. Und den Podcast gibt's auch in der App. Schöne Werbung hier.
Wir machen bekanntlich ja nur Werbung für Dinge, die wir auch vertreten, also die wir selbst feiern. Wie zum Beispiel Autokühlschränke.
Also, ja, stimmt. Autokühlschränke.
Also wenn ihr einen Autokühlschrankhersteller zuhört, ja, können wir uns vorstellen.
Da sind wir dabei, da sind wir auf jeden Fall dabei. Dabei waren wir dann auch bei der großen Lech-Invasion, groß angekündigt über sämtliche Facebook-Kanäle, wie es in Polen immer läuft. Hier, wir machen den neuen Auswärtsrekord. Lech fährt traditionell immer mit sehr vielen Leuten nach Lubin. Ich glaube, das liegt daran, dass der Verein in Lubin einfach Spaß dran hat, dass viele Leute kommen, damit die Einnahmen haben, weil die spielen ja in diesem, ich weiß nicht, 18.000er EM-Stadion und beim letzten Spiel davor waren 1.600 Leute da. Also es ist ziemlich trist. Der Verein ist ja auch bei weitem nicht mehr so erfolgreich wie die Jahre zuvor. Die Fanszene boykottiert da ja teilweise mehr oder weniger. Also es gab eine Blockfahne, dann wurden Fackeln gezündet und alle Fackeln wurden direkt aufs Feld geworfen, so als Protestaktion gegen den Präsidenten, weil man überhaupt nicht mit dem zufrieden ist und sich einfach so ein bisschen nach dem Erfolg sehnt. Und ich glaube, die Fanszene hätte man in den letzten Jahren deutlich besser sehen können, als wir sie jetzt gesehen haben. Das macht dann immer so ein bisschen traurig, weil geile Zaunfahnenkultur und so ein Kram und man kennt so Bilder von früher, dass da war mal mehr los, Tim. Da war mal mehr los.
Ja gut, also dass da mal mehr los war, die Messlatte lag jetzt halt auch nicht besonders hoch am Sonntag. Also das musste echt keinem lange glaubhaft machen.
Ja, und Lech, wie gesagt, die haben im Vorfeld aufgerufen, kauft euch, deckt euch mit Tickets ein. Ich vermute jetzt einfach mal, das ist so mein gefährliches Halbwissen, dass die beiden Fanszenen sich nicht untereinander irgendwie, dass die nicht rivalisierend sind, weil die ja beide gemeinsam mit AK befreundet sind. Und deshalb konnte Lech quasi auch im ganzen Stadion rumlaufen. Was würdest du sagen, im ganzen Stadion, wie viele waren es? 3.000?
Ja, ich hätte, wie gesagt, ich bin ja, das habe ich in den letzten Monaten ja auch oft bewiesen, sehr schlecht im Schätzen. Aber ja, also die Messlatte lag echt hoch. Ich glaube, der Rekord wäre wann geknackt worden? 4.200?
Ich glaube, 4.200 wäre der Rekord. Den wollten die knacken, aber das hat nicht geklappt. Sage ich jetzt einfach mal. Das waren keine 4.200.
Also, als wir von außen reingeguckt hatten und wir hatten ja irgendwie gehört, dass die Gegengerade auch voll sein soll, ja, okay, und dann haben wir durchgeschaut durch so ein Fluchttor und haben schon gesehen, da ist alles frei. Und wir haben, okay, so krass wird's dann scheinbar nicht. Und als dann im Stadion mehr oder weniger erstmal nur der Gästeblock rappelvoll war und dann so doch die zwei nächsten Blöcke auch noch gut gefüllt waren, schon gemerkt, okay, das sind hier auf keinen Fall diese 4.000. Vielleicht standen da insgesamt so 3.000 auf der anderen Seite. Und dann liefen halt noch einige auch auf der Haupttribüne, auf der wir saßen, auch noch in Blau-Weiß rum. Ja, also vielleicht waren es ein bisschen mehr als 3.000, aber mehr würde ich auf keinen Fall schätzen.
Aber grundsätzlich schon beeindruckend, was die dann da teilweise für ein Programm abspielen. Ja. Ne? Also, das ist ja unfassbar, wie laut das da teilweise wurde. Geil wäre es, wenn alle gebündelt hinterm Tor gestanden hätten, aber da saß ja die Blaskapelle.
Ja, ja, das war auch eine schöne Szenerie. Nee, allgemein natürlich auch schön, dass das Lech auf dem Weg ist, mal wieder Meister zu werden. Dementsprechend natürlich auch nachvollziehbar, dass die dieses Jahr mit unheimlich vielen fahren. Und das Spiel hat das ja dann auch hergegeben. Ne? War ja zwischenzeitlich habe ich gedacht, es wird ein richtiger Abzug, aber war am Ende eine knappe Kiste.
Ja, stimmt, stimmt. 3-2 ging es aus, ne?
Ich glaube, 3-2 für Lech ging es aus, ja. Also Lech, die im nächsten Jahr 100 Jahre alt werden, können tatsächlich Meister werden, weil Serienmeister Legia ja unter Ferner Liefen dieses Jahr spielt. Ich glaube,
die sind die 16. oder 17. oder die haben schon wieder verloren. Die sind auf dem Abstiegsplatz.
Die steigen eher ab, als dass die noch im Europapokal spielen nächstes Jahr. Auch irgendwie schade.
Völlig absurd. Ja, voll. Also bei Lech herrscht gerade so ein bisschen Euphorie. Ich glaube, am Anfang der Saison hatten die aber auch ein Problem mit dem Präsidenten. Die haben ja auch mal boykottiert oder so. Aber das scheint sich mittlerweile alles eingespielt zu haben. Also, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und es ist ja selten in Polen, dass dann tatsächlich auch so viele Gästefans kommen, weil immer sind irgendwelche scheiß Auflagen oder so. Ist ja selten, dass sich neben dem Gästeblock noch mit Heimtickets quasi eingedeckt wird.
Ist ja überhaupt selten, dass es neben dem Gästeblock normale Plätze gibt, weil oftmals in den Polen diese Gästeblöcke ja so knastähnlich und daneben
ja kann
keiner sein. Ne? Und jetzt hast du hier natürlich, also das ist natürlich eins, so ein Stadion, das brauchst du ja echt nicht. Das war ja war ja völlig über. Also so Modell, keine Ahnung, Hoffenheim, ne? Das, mitten in der Pampa da irgendwo hingebaut und alles sieht gleich aus. Also ich hatte wirklich Angst, dass wir unser Auto nachher nicht wiederfinden, weil wir nicht wussten, in welcher Richtung vom Stadion wir geparkt haben, weil alles gleich aussah.
Trotzdem fand ich es beeindruckend, dass das Stadion von der EM 2012 ist und wie das schon aussah. Das sah aus wie von der EM 84 oder so. Ne?
Aber auch, dafür war es auch geil, wie schäbig da runterkommt, diese Parkplatz Welt drumherum war, weißt du, man stellt sich jetzt vor, voll, moderne Arena vor keinen 10 Jahren gebaut und dann parkst du da echt auf einer Wiese, dazu war es vollgeschneit, es war einfach nur Matsche, also es war schon gut, dass wir da relativ früh vom Parkplatz runtergekommen sind nachher.
Naja, und dann stand ja noch die 6,5-stündige Autofahrt an, die haben wir echt gut rumbekommen, ne?
Voll.
Also das ging, ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir irgendwie einpinnen oder sonst irgendwas, aber das ging gut weg am Stück. Tim hält ja nicht mehr an, der will ja nicht mehr sehen, dass es da abgemeldete Autos gibt auf den Rastplätzen, aber umso schneller waren wir zu Hause, ne?
Du gehst schon wieder in eine Richtung, die kann ich dir ganz leicht argumentativ dagegen wirken. Denn du bist ja selber gefahren, 2-3 Stunden lang. Also du hättest ja selber runterfahren können. Das ist ja ihr Unsinn. Nee, es war echt erschreckend. Also ich glaube, wir sind 1350 Kilometer ungefähr gefahren. Also mal locker 13 Stunden im Auto gesessen und ey, man spult es so locker ab. Ich habe mich von mir selbst richtig erschrocken, weil ich in den letzten Jahren schon gemerkt habe, manchmal wird es doch anstrengender, wenn man ein bisschen älter wird. Also mit 18, mit 20 war es immer ganz locker, mal eben 1000 Kilometer wegzuballern. Aber jetzt ist wieder so eine Phase, wo ich gerade das Gefühl habe, ey, gar kein Problem. Wir sind mal eben, was hatten wir ausgerechnet? Von Lippstadt bis nach Montpellier wären wir quasi an einem Tag mal eben durchgefahren.
Nee, wir hatten noch was Besseres. Wir hatten noch was Besseres.
Lemberg.
Von Lippstadt nach Lemberg, ja.
Von Lippstadt nach Lemberg, ja. Also, dass man das mal eben so wegmacht, ist echt krass. Und ja.
Wir waren noch so ein bisschen frustriert einfach aufgrund dieser ganzen Corona-Lage, weil wir dann ja schon eine England-Tour geplant hatten und so ein Kram. Jetzt sind wir am Boxing Day. Und das einmal im Jahr England, das finde ich dann auch in Ordnung. Und dann ist jetzt hier wieder irgendwas mit PCR-Tests, scheiße. Und das nächste dann in der Schweiz, kannst du auch nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir hier unseren Abschluss. Ich denke mal, wir werden noch ein paar Spiele gucken. Aber sowas Größeres, ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch irgendwas Größeres passieren wird. Deshalb war das so ein kleiner, inoffizieller Abschluss. Aber man weiß ja nie, was noch kommt. Machen wir einen Deckel drauf? Wir sind fertig, oder?
Also, willst du gar nichts teasern hier?
Soll ich noch eine Werbung machen?
Ja, keine Ahnung. Wenn du nichts hast, dann braucht man auch nichts bewerben hier. Ich meine, ist ja richtig pickepacke lange Folge heute geworden.
Komm, dann machen wir noch ein bisschen Werbung hier. Und zwar möchte ich einmal, wir gehen nochmal in den Blickfang Ultrashop. Das ist auch eine wichtige Sache, weil es gibt da das Buch Ultra-Französische Lebensart. Und das ist fast so ein bisschen wie das Fenster in den Polen-Buch. Man hat nicht diese ganzen Vernetzungen und es ist nicht so informermäßig aufgebaut, sondern es ist die Geschichte verschiedener Gruppen. Und da in dem Buch werden 10, 12, 15 Gruppen vorgestellt, 15 französische Ultrasgruppen. Und es geht zum Beispiel auch einfach darum, wie in Marseille so die Ultrakultur entstanden ist und warum die Kurven jetzt so aufgestellt sind, wie sie aufgestellt sind. Und das hast du halt von allen möglichen größeren Fanszenen da drin, auch Paris, die alte Kurven und so, wo diese Menschen, die das gemacht haben, einfach auch Leute gefunden haben aus der Zeit, führende Leute aus der Zeit, die da was zusammenfassen. Teilweise halt auch aus den 80ern. Das ist ein großartiges Buch. Kann man schön unter den Weihnachtsbaum packen. ultrafranzösische Lebenskultur im Blick von Ultrashop. Ich habe da gar nichts von. Ich freue mich einfach nur, wenn das Leute lesen und dann da was von haben. Weißt du? Also ich bekomme da nichts für. Nein, ist ein gutes Buch. Ich habe ja nichts zu bewerben. Holt euch dieses Buch, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Man hat frei, dann guckt nicht YouTube oder so eine Scheiße, lest ein Ultrabuch durch. Das macht mehr Sinn als diesen anderen Kram, den man Weihnachten macht. Irgendwie Kevin allein zu Hause oder so eine Kacke. Oder hier diese Silvester-Scheiße da. Einfach ein Buch lesen.
War doch eine Top-Werbung. War doch
super, oder?
Ja. Ich würde noch heute einen runden Abschluss machen und ein paar Grüße rausschicken. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja öfters mal irgendwen gegrüßt, unsere weiblichen Hörerinnen beispielsweise oder unsere Null-Uhr-Hörer. Wir haben am Wochenende darüber geredet, wie viele uns eigentlich auf Touren hören, also die gerade auf dem Weg zum Spiel sind, auf dem Weg gerade von Ground A zu Ground B oder gerade auf dem Heimweg nach irgendeinem Trip. Die wirklich beim Groundhoppen gerade uns hören, haben wir darüber geredet, wie viele uns eigentlich da gerade zuhören. Und genau diese Leute wollen wir heute grüßen. Grüße an alle, die uns gerade vom Fußball auf dem Weg zum Fußball oder zurück hören. Danke fürs Zuhören.
Wenn ihr uns aber zusammen hört, wenn ihr uns zusammen im Auto hört, dann macht das am besten so, dass jeder sich AirPods mitnimmt und dass alle 5 Leute uns einzeln hören.
Witz soll auch verbinden. Also Gemeinschaft, gemeinsam hören freut uns, dass allen ein Hobby wird. Witz verbindet. So, jetzt ist langsam hier lang genug, oder?
Witz verbindet. Ja, ist genug. Mach den Deckel drauf.
Ist genug für diese Woche. Ich glaube auch, jetzt wird's nicht mehr besser. Gut, Deckel drauf. Vielen Dank, wie ich gerade schon gesagt habe, fürs Zuhören. Nicht nur den Gemeinschaftshörern, auch allen, die gerade alleine auf dem Weg zur Arbeit sind und uns mal wieder um 0 Uhr hören. Euch auch ein Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche eine schöne weihnachtliche Woche. Ich hoffe, ihr könnt noch ein paar Spiele dieses Jahr mitnehmen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.